Alles klar, wunderbar. Dann lasst uns beten. Vor allem anderen, lieber Herr Jesus Christus, danken wir dir für deine wunderbare Gegenwart hier. Du hast das versprochen, wenn wir in deinem Namen zusammen sind, wenn es uns wirklich um dich geht, dann bist du mitten unter uns und wir freuen uns, dass du sprechen wirst, denn dein Wort ist lebendig und kräftig. Und dass du in unsere Herzen reden wirst, für jeden, so wie er es gerade braucht. Darum bitte ich dich und das erwarte ich auch von dir. Danke, Herr, dass du unser Erretter bist. Amen.
Amen.
Ja, wir haben uns ein großes Thema vorgenommen, das ist der Epheserbrief. Ich sag mal so zu dem ganz Praktischen, es ist optimal, wenn man seine Bibel dabei hat, weil wenn man, ja, sag mal, so ein großes Thema hat, ist ganz gut, wenn man so ein bisschen mitlesen kann, um es auch richtig mitzuverfolgen. Ich weiß das selbst von früher, wenn man seine Bibel nicht dabei hatte, ich habe sie eigentlich jetzt immer dabei, wenn eine Versammlung ist, dass das manchmal gar nicht so leicht war. Worüber spricht er jetzt eigentlich? Ja. Übrigens, wenn ich akustisch nicht gut zu hören bin, da hinten, also, Herr Christian hat mich gerade gefragt, brauchst du ein Mikrofon? Normal nicht. Ich habe es, glaube ich, eben gesagt, wir haben auch schon auf der Straße gepredigt. Man kann schon aufdrehen, wenn man die Notwendigkeit dazu sieht. Und wenn ich zu leise werde, möchte ich sie sehen. Also auf den hinteren Plätzen. Einfach Hand heben, lauter. Ja, dann drehe ich auf. Das gehört auch dazu.
Und wer wie ich gerne mitschreibt, da hinten liegen ein paar Blätter aus und auch Stifte. Da kann man sich die gerne holen. Da hinten rechts auf dem Tisch und mitschreiben. Danke.
Für die, die keine Bibel haben, liegen da welche. Ich habe gehört, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Übertragung nenne ich das. Und das kann sein, dass das nicht ganz leicht ist. Mit diesem Text, ich habe hier die Elberfelder Bibel, das ist die mir eigentlich als genaueste Bekannte. Und viele Jahre lebt man damit, nicht? Da nimmt man nicht gerne andere, ist ganz klar. Also prüft das mal, ob das ganz gut geht. Da ist es wahrscheinlich mit der Luther zum Beispiel, die ihr zu Hause habt, noch etwas leichter, das mitzuverfolgen. Mal einfach jeder selber prüfen. Ich werde das verseweise lesen, damit uns das nicht ganz so schwer wird. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ganz kurz nur dazu, ich finde, auch wie man miteinander spricht oder sich anspricht, ist ganz wichtig. Also vielleicht versuchen wir das mal, unsere Geschwister, also die wirklich Heilige sind, auch als solche anzusprechen. Muss nicht unbedingt zur Gewohnheit werden, aber was glaubt ihr, was das in einem Menschen auslöst, wenn er Heiliger genannt wird? Weil er es ist. Nicht, weil er es gerne sein möchte oder versuchen soll, es zu sein oder irgendwo, sondern weil Jesus Christus ihn dazu gemacht hat. Eine kleine Erinnerung, so im Weg, ganz bestimmte Dinge, die uns nicht vor Augen stehen, vergessen wir leicht, oder? Haben wir vielleicht schon mal in unserem Alltag vergessen, dass wir Heilige sind? Ich oft. Leider. Können wir uns gegenseitig helfen. Dann noch eins, Gnade und Friede. Also das ist ganz typisch für die Briefe des Paulus. Er spricht ihnen etwas zu. Er sagt ihnen, was er ihnen wünscht. Ja. Wünscht dir einen guten Tag und so. Das ist ja heute schon an der Kasse im Supermarkt. Also Ihnen natürlich, ja klar, wenn wir Sie nicht persönlich kennen. Das ist ja schon fast üblich heute. Da hat sich auch irgendwie unsere Lebensgewohnheit ein bisschen geändert. Es fehlt nicht mehr viel, dann wird es wie in Schweden. Das haben wir eben, habe ich vergessen zu sagen. Nicht? Seit 20 Jahren mache ich Freizeit in Schweden. Und irgendwie bin ich dadurch auch nach Stein gekommen. Irgendwie. Aber ja, da sagt jeder du. Ich habe also jetzt gerade diese vor 14 Tagen Makler bei mir im Haus gehabt, um das Haus zu bewerten. Und ja, da redet man sich mit Vornamen und du an, die habe ich vorher auch nie gesehen. Und ich glaube, langsam entwickeln wir uns in Deutschland auch dahin, dass wir ein bisschen lockerer werden. Also. Also ihr merkt das jetzt schon, ich piekst manchmal so ein bisschen, ja, aber in positiver Weise hoffe ich. Also, Gnade und Friede. Was können wir uns Besseres wünschen? Gegenseitig. Gnade mit dir. Ja. Und es gibt ja auch Situationen, wo man ganz genau weiß, der braucht jetzt besonders Gnade. Der steht in starker Anfechtung. Oder er wird gerade geschleudert in seinem Leben. Ja? Ihr versteht Deutsch, ne? Ich kann es also mit fränkischer Aussprache kann ich nicht. Ne? Und das muss ich in der Schweiz auch immer sagen. Ich verstehe jedes Wort, aber ich bleib beim Hochdeutsch. Ne? Also ist einfach so. Plattdeutsch fange ich auch nicht an hier. Nee, wir machen nichts mit Fremdsprachen. Also, wenn jemand geschleudert wird, dann wünschen wir ihm doch Friede von Gott. Kann man so leicht verlieren. Also, das sind Wünsche, die, ich sag mal, wo Gott dahinter steht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist die Überschrift für diesen ersten Teil des Briefes. Und die Überschrift heißt, ihr habt alles, was ihr braucht. Er sagt das zum Beispiel auch im ersten Korintherbrief, eine Gemeinde, wo er sehr viel Not und sehr viel Probleme feststellen muss. Ihr seid gesegnet mit allem in Jesus Christus. So dass ihr keinen Mangel habt. Überfluss. Und das ist jetzt das, was er dann in den nächsten Versen sagt. Aber beachten wir bitte, dass das geistliche Segen im Himmlischen ist. So steht es da wörtlich. Himmlische kann man nicht sehen. Wer also gleich irdische Segnung erwartet, Gesundheit, Erfolg, dass es ihm wohl geht, dass er auch Spaß hat im Leben, der könnte auch zwischendurch mal enttäuscht sein. Und zwar nicht, weil Gott ihn nicht mit seinen Segnungen überschütten möchte, sondern weil er andere erwartet als Gott. Die geistliche Segnung sind so nicht sichtbar. Und sie sind auch nicht immer gleich fühlbar. Aber wir werden gleich sehen, welchen Wert sie haben. Und das ist der Punkt. Wenn wir etwas anderes erwarten, als was er uns garantiert geben wird, das steht hier, dann kann es sein, dass wir statt uns sehr reich zu fühlen, was wir in Wirklichkeit sind, uns sehr arm fühlen, weil das, was wir gerade möchten, jetzt nicht so spürbar ist. Nicht? Was kommt irgendwie nicht bei mir an. Es liegt nicht an Gott, der nicht geben möchte. Der reich ist über alle, die ihn anrufen. Ja, ehe sie rufen, will ich antworten. Der ehe wir bitten, weiß, was wir bedürfen, sagt Jesus. Er ist nicht an ihn. Er gibt reichlich. Aber es sind geistliche Segnungen in himmlischen Gütern. Wir hätten es gern möglichst gleich, Entschuldigung, ich sag mal in Mark und Pfennig, ja? Kann ich sagen, die gibt es nicht mehr. Also irgendwo sind noch ein paar versteckt, aber so, dass man sagt, aha, das kann ich greifen, jetzt geht es mir wieder, alles klar, keine Probleme mehr. Werden wir gleich sehen. Diese geistlichen Segnungen haben einen großen Vorteil, neben dem eben beschriebenen empfundenen Nachteil, haben sie einen Vorteil. Sie ändern sich nicht. Sie nutzen nicht ab. Sie sind unabhängig von der jeweiligen Situation. Sie sind himmlisch, sagt er hier. Es sind geistliche Segnungen. Das heißt, sie entsprechen dem Wesen Gottes. Geistlich und göttlich ist das Gleiche. Gott ist Geist. Ja, was er schenkt, das sind geistliche Segnungen. Und das ist wunderbar. Zu wissen, das, was hier jetzt beschrieben wird, das ist immer vorhanden. Ich kann immer darauf zurückgreifen. Ich kann das immer erwarten. Ich werde es gerne von ihm geschenkt bekommen, wenn ich es denn haben will. Ich werde davon nicht abgeschnitten. Gott verwehrt es mir nie. Und das finde ich gut. Weil unser Leben ändert sich und manchmal sind ganz schwere Zeiten da und ich darf wissen, das, was er jetzt beschreibt, das ist immer für mich da. Immer. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wenn das einer richtig versteht, dann bin ich dankbar, wenn er es mir nachher erklärt. Das kann ich letztlich auch nicht richtig verstehen. Ich kann nur sagen, das ist wunderbar. Ehe diese Welt geschaffen wurde, alles, womit wir leben und womit wir täglich umgehen. Als noch gar nichts da war, hat er mich auserwählt. So sagt sein Wort, auch an anderen Stellen. Und das heißt, dass ich gerettet bin, dass ich heilig und unsträflich sein soll, das ist meine Bestimmung, meine Lebensbestimmung, das steht so fest, wie diese Erde steht. Nebenbei ja auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, das ist so etwas wie seine Erwählung, meine Worte werden nicht vergehen. Das ist fest. Und das ist eine ungeheure Hilfe, finde ich, für mich. Die Form ist unterschiedlich. Also manchmal ist man in guter Form, ja, auch im Glaubensleben. Manchmal in nicht so guter Form, ja, ich spreche jetzt einfach mal von Form, ist eher neutral, nicht? Man muss sagen, ja, manchmal bin ich stark im Glauben, manchmal bin ich sehr abhängig vom Herrn und manchmal gehe ich so meine eigenen Wege. Und dann zu wissen, aber er hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt, um heilig und unsträflich zu sein. Er hält mich fest. Niemand, keine Macht der Welt kann mich aus seiner Hand reißen. Das sagt er. Ist Gott für uns? Er ist dann gegen uns. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist fest. Und das ändert sich nicht mit meiner jeweiligen Lebenslage. Auch nicht mit meiner geistlichen, göttlichen Geschichte, Glaubensgeschichte. Das ändert sich nicht. Der, unser Gott und Vater hält daran fest. Darauf können wir uns verlassen. Und wir tun gut daran, darauf uns zu verlassen, denn dann geht es wirklich weiter und geht es voran in unserem Glauben. Und das sagt er auch. Das ist nicht so ein Sessel oder eine Couch, wo man sagt, jetzt setze ich mich hin. Erwählt heißt, Himmel ist sicher, jetzt mache ich, was ich will. Sondern, dass wir heilig und unsträflich sein. Ich würde auch keinem garantieren, du kannst machen, was du willst, du kommst sowieso da an. Vorsicht. Vorsicht. Die Bibel ist da auch sehr deutlich und sagt, man muss sich sehr genau überlegen, wie man mit Gott umgeht. Versagen kann jeder. Und tut auch jeder. Ich auch. Jeder von uns. Aber passen wir auf, dass wir mit Gott nicht spielen. Das nicht. Aber das jetzt nur ganz nebenbei. Es ist, und das heißt nicht heilig und unsträflich, er erwartet so einen gewissen Stand. Wir müssen nicht ganz genau hoffen, dass wir da irgendwo jetzt angekommen sind bei dem. So, aha, der ist jetzt ist er heilig. Manche sprechen auch von durchgeheiligt. Das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Heilig ist das, was er uns schenkt bei unserer Bekehrung. Dann werden wir heilig, haben wir eben gelesen. Und das ist unsere Berufung. Das ist unser ganzes Leben. Das ist alles. Daneben gibt es eigentlich nichts. Heilig in sein Bild hinein gestaltet zu werden. So wie er ist. Erwählung. Ich habe das, ja, ich habe ein Beispiel aus meiner Familie und ich habe schon kurz auch mal von unserer Tochter erzählt, die Älteste. Als kleines Kind haben wir sie gesegnet. Ich hätte das wirklich ganz bewusst mit all meinen Kindern gemacht. Gesegnet. Und ich sehe, dass dieser Segen über ihrem Leben ist. Das habe ich so erstaunt gesehen, welche Wege sie gegangen ist. Sie ist leider auf dem Weg jetzt zu versuchen, ohne Jesus zu gehen, mit ihren 40 Jahren. Und ich hoffe und glaube, dass sie zurückkommen wird. Aber wie oft sie eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, so menschlich gesehen in einer Problemsituation war. Jetzt haben wir es gerade vor kurzem erlebt, was einfach Segen ist, dass Gott auf sie legt. Sie wollte gern wieder in die Berufswelt zurück. Die Jungs sind jetzt so, dass sie meint, das geht so ganz gut, dass sie vormittags weg sein kann, arbeiten kann. Die hat nie Beruf der Sekretärin gelernt. Sie hat sich beworben, es waren 150 Bewerber. Sie hat die Stelle gekriegt. Ich weiß nicht warum. Gott hat es gemacht. Und sie sagt, es geht mir noch viel besser, als es damals, es geht ihr gut, aber als es damals ging, bevor ich jetzt arbeiten ging, macht sie jetzt ein gutes Jahr. Ein Beispiel aus der letzten Zeit. Und das sind einfach, es ist ein Geschenk Gottes. Da kann Mensch letztlich nichts dazu tun. Und das ist unsere Erwählung. Dass er uns in Jesus Christus gesagt hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist Altes Testament. Und genauso sagt er so, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Ich gebe sie. Das ist erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Und gesetzt dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und es ist wichtig, dass man nicht auf die Gefühle, nicht auf Erfahrung, nicht auf Erfolge sein Leben baut, sondern auf das Wort Gottes. Das ist ein fester Grund. Denn wenn irgendwann der Gedanke kommt, ich bin bei Gott vielleicht nicht mehr angenommen, er verurteilt mich jetzt, dann wird das Leben schwer. Dann wird es richtig schwer. Weiter. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sohnschaft durch Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und er ist auf diese Erde gekommen, damit er viele Söhne und viele Töchter hat. Denn das ist die Frucht seines Todes. Nämlich die, die vorher verloren und nicht Söhne und nicht sein Volk waren, zu seinem Volk zu machen, zu Gottes Volk, zu Söhnen und Töchtern, dass er ihr Vater ist. Denen, die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wie viele ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist seine Absicht. Und das meint er ernst. Gott ist unser Vater und jeder Vater hier, der weiß, wie er zu seinem Kind steht. Normalerweise. Er wünscht für sein Kind das Beste. Er setzt sich voll ein dafür, dass aus dem Kind das möglichst Beste wird, entsprechend seinen Möglichkeiten. Er ist bei ihm in Schwierigkeiten. Er trägt dieses Kind, auch wenn es mal Mist baut, weiter durch, um es zu diesem Ziel hinzuführen. Er gibt nicht auf. Und wie sind wir als Kinder? Einige erinnern sich noch, ja, jugendfreie Versammlung hier, ja. Jugendfrei. Entschuldigung.
Das war nicht Absicht. Also.
Ich habe nur ganz kurz übersehen, wirklich, vorhin wusste ich es noch. Komm. Ja, also man merkt, dass ich alt werde, ne? Also es ist wirklich alt. Wie sind wir als Kinder? Also ich meine jetzt richtig Kinder so. Ja? Wir verlassen uns auf unseren Vater. Der macht das richtig. Da gibt es so dermaßen viele Sachen, über die sich ein Kind gar keine Gedanken macht. Wir wissen das denn später. Ne? Da macht man sich das 5-fache, 10-fache, 100-fache an Gedanken, was das Kind tut. Einfach prima. Papa ist da okay. Ne? Ich sage jetzt mal Papa. Mama meist noch häufiger, länger, mehr. Ne? Aber Papa ist im Hintergrund. Hoffe ich. Biblisches Familienbild, ja, hoffe ich. Ne? Nicht abmelden. So, ich habe die Arbeit und Mutter hat die Erziehung. Das ist nur ein Teil. Ja. Aber das jetzt nur ganz nebenbei. Ja, es geht hier um das Kindsein, das sich total auf seinen Vater verlässt. Das ist ein Geschenk. Das ist was ganz, ganz Wunderbares. Und die Liebe des Vaters ist ständig, ist immer über seinen Kindern, denn er ist der Vater über alle. So wird es bei Luther übersetzt, die da Kinder sind oder Kinder heißen im Himmel und auf Erden. Das Urbild des Vaters. So ist Gott. Alle Vaterschaft kommt von ihm her. Und das ist wunderbar, das zu wissen, wir sind zu Kindern gemacht. Das ist also jetzt nicht nur Name, sondern weil Jesus der Sohn ist, sind wir zu Söhnen gemacht und zu Töchtern gemacht. Weil wir mit Christus leben. Genauer gesagt, in Christus sind. Darüber spreche ich am Sonntag. Ja. Über dies, was das heißt in Christus. Kinder sein. Also ihr merkt schon, ich spreche über das Kapital eines Glaubenslebens. Den Reichtum. Also das, wovon ich leben kann. Ja. Was ich brauche, was sonst nicht funktioniert. Merkt ihr schon, ne? Ja. Weiter. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ich kann das nur empfehlen, sich ab und zu mal wirklich Zeit zu nehmen. Ich sage jetzt ab und zu, weil ich weiß, wie wir uns hetzen lassen in Deutschland. Ich sage bewusst uns hetzen lassen. Ich mache niemand außerhalb dafür verantwortlich. Wenn ich gehetzt bin, bin ich immer mitverantwortlich. Wie wir uns hetzen lassen, ab und zu. Ich bin ganz sicher, wenn wir uns ab und zu zeigen, bitte nicht 5 Minuten, mehr, ja, mehr, wirklich über die Gnade nachzudenken, was das heißt, dass mir alles geschenkt wurde. ohne dass ich auch nur ein bisschen dazu getan habe. Und dass es mir frei und umsonst gibt und dass dann auch ein Leben lang gilt, die Gnade. Ja, das Leben lang gilt. Er wartet nicht darauf, dass ich ihm beweise, wie würdig ich bin, dass ich jetzt sein Kind bin oder sein Jünger, Jesu Jünger bin. Er wartet nicht darauf, denn das ist eher problematisch. Ja? Wenn ich ihm das beweisen will, wie soll er mir dann gnädig sein? Gnade setzt voraus, vielleicht war der ein oder andere schon mal in einer Gerichtsverhandlung, dass der Sünder, sage ich jetzt mal, seine Schuld zugibt. Und wenn ihm dann Gnade gewährt ist, dann hat er keinen Anspruch darauf. Es wird ihm einfach geschenkt. Aber dass wir uns ab und zu und dann auch bestimmt immer mehr hinsetzen und sagen, was ist das, dass du mir gnädig gewesen bist und gnädig bist? Denn, jetzt Kapitel 2, Abvers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Man muss Sünde als das sehen, was sie wirklich ist. Es ist eine todbringende, Anführungsstrichen, Krankheit. Es ist keine Krankheit, es ist Schuld. Aber es bringt den Tod. Und zwar erstmal den Tod der Beziehung zu Gott, da läuft nichts. Ich verstehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich bin auch gar nicht interessiert an ihm. Ich will auch nichts mit ihm anfangen. Das ist Tod. Und dann ein leiblicher Tod, irgendwann, das betrifft die ganze Menschheit. Und danach dann der ewige Tod. Schrecklich. Das ist die Folge der Sünde. In der ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ich war geblendet, ich war blind für die göttliche Wirklichkeit. Überhaupt für die Wirklichkeit. Der Teufel hatte mich im Griff. Denn die Sünde ist die Macht des Teufels, um Menschen nach seinem Willen zu lenken. Und ich lebte in dieser Welt als einer, der die Welt liebt und nicht Gott liebt. Denn eins von beiden geht noch. Entweder liebe ich die Welt oder ich liebe Gott. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ganz deutlich. Wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also es war nichts, aber auch wirklich gar nichts da. Und dann kommt Jesus und gibt sein Leben hin, damit ich Leben habe. Ewiges Leben. In alle Ewigkeit. Das ist Gnade. Und ich habe nichts dafür getan. Er hat es mir irgendwann gezeigt. Er hat mich erwählt. Er hat es mir irgendwann gezeigt. Ich sah das, hoffentlich, wie ein Blitz etwas erhellt. Das habt ihr alle wahrscheinlich schon mal gesehen. Wie das ist, da sieht man alles, was vorher dunkel, völlig finster war, nicht zu sehen. Mit einem Mal siehst du alles. Nur Sekunden lang, weiß ich. Ja? Aber er hat es mir erhellt. Ich habe gesehen, wer ich bin, wer diese Welt ist, wer der Satan ist und wer er ist. Das ist Gnade. Dass er das zeigt und dass es mich trifft bis ins tiefste Herz, in Mark und Bein. Und dass ich weiß, ohne Jesus kann und will ich nicht mehr leben. Ich brauche diese Gnade. Und das Wunderbare, es gibt ja auch so viele Beispiele aus dem Leben Jesu. Herr, erbarme dich. Das ist der Ruf, den Jesus immer hört. Ganz einfach. Erbarme dich. Ich brauche dich. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche diese Gnade. Ich möchte nicht verloren sein in meinen Sünden. Das ist der Preis seiner herrlichen Gnade. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir in unserem Leben immer brauchen. Denn wir sind lebenslang von der Gnade abhängig. Lebenslang. Er sagt hier, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Damit fängt es an. Dass er uns die Sünden vergibt. Dass die ganze Last unserer Schuld von uns abfällt, weil er die Strafe bezahlt hat. Weil er praktisch das Lösegeld bezahlt hat, um mich von dieser Schuld, die ich aufgehäuft habe im Laufe meines Lebens, um mich davon loszusprechen. Er hat es bezahlt. Das ist das, was Gott, der Vater Jesu Christi, sagt, dass sein Blut uns rein macht von jeder Sünde. Wenn Gott das anerkennt, ob wir es fühlen oder richtig verstehen oder nicht, egal, wenn Gott sagt, das bezahlt die Schuld des Menschen, dann darf ich kommen und sagen, der Preis ist bezahlt. Herr, vergib mir meine Sünde. Das reicht. Meinetwegen wie der Mann neben ihm am Kreuz. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Das ist Erlösung durch sein Blut. Und diese Erlösung heißt, ja, man darf nicht zu wenig sagen, man muss schon alles sagen. Nicht nur Vergebung meiner Vergehung, sondern auch Erlösung von der Macht der Sünde. Römer 6 sagte, die Sünde wird nicht mehr herrschen können über euch. Warum? Und das ist auch ein Geheimnis. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt er. Ja, bin der Sünde gestorben. Erstens. Und das ist wunderbar, denn ich muss nicht mehr. Ich weiß, dass ich noch sündigen kann. Und ich weiß auch, dass es jeder tun wird. Dann muss ich dessen nicht schämen, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Er muss sich dessen nicht schämen. Das heißt nicht, dass man es leicht nimmt, denn das ist nicht das, was Gott möchte. Er hat viel Besseres für uns bereit. Viel, viel Besseres. Aber das ist das eine, von der Macht der Sünde, von der Macht des Teufels. Ja, der hat keine Gewalt über uns. Er hat einen Triumph aus ihm gemacht, in Christus. Und hat ihn seiner Macht entkleidet. Er hat keine Macht. Wo Jesus ist, widersteht dem Teufel. Dann flieht er von euch. Wer flieht? Wer flieht? Einer, der Angst hat, der geschlagen ist, der nichts machen kann. Befreit von der Macht des Teufels. Das ist Erlösung. Erlösung ist auch von der Welt. Galater 6,14, einer meiner Lieblingsverse. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes Jesu Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Vielleicht ein Feind, ich sage wirklich Feind, auch wenn wir in der Welt leben müssen, hat Jesus auch gesagt, ich nimm sie nicht von dieser Welt. Ja, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Wenn wir in dieser Welt leben müssen und auch mit den Dingen dieser Welt leben müssen, aber wir sind nicht von der Welt. Also, sie hat nicht den Platz hier. Wohl da, aber nicht hier. Durch welches mir die Welt gekreuzigt ist, die ist auch für mich tot. Ich habe keine Verpflichtung der Welt gegenüber. Ich habe nur einem gegenüber Verpflichtung und das ist mein Herr. Und erlöst auch vom Gesetz. Das ist wunderbar. Es gibt einen ganzen Brief, der sich mit diesem Thema befasst. Der Galaterbrief, direkt vor dem Epheser. Und er sagt, wenn du durch Gesetz gerettet werden willst, und ich sage in Klammern, oder vielleicht dich heiliger machen willst, durch Erfüllung von Geboten, durch Leistung vor Gott, dann habt ihr Christus verloren. Da seid ihr aus der Gnade gefallen. Spricht sehr, sehr deutliche Sprache. Er sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich. Christus lebt in mir. Er, nicht das Gesetz. Also vier Erlösungen in dieser Erlösung durch Jesus Christus. Und das heißt, ich bin ein freier Mensch. Ich gehöre nur einem. Ich bin nur einem verpflichtet. Das ist Erlösung. Und er sagt weiter, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Und das ist Erfüllung eines Christenlebens, Weisheit und Einsicht zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal in Sprüchen lest, ich glaube 4 Kapitel sind es oder 5, wo Salomo nur darüber spricht, wie wichtig ist Weisheit. Ja? Wenn man vorne anfängt in den Sprüchen. Das scheint uns vielleicht etwas ermüdend, aber man muss am Ende eigentlich zu der Überzeugung gelangt sein, wenn ich nicht weise werde in meinem Leben, und zwar weise im Sinne Gottes, dann bin ich ein ganz armer Tropf. Ja. Das ist Erfüllung unseres Lebens, dass wir Weisheit und Einsicht über diese Gedanken Gottes bekommen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und wir wissen aus der Bibel, dass dieser Plan, dass alles, die gesamte Weltgeschichte auf Jesus zuläuft und nur in ihm Erlösung ist und in keinem anderen Namen irgendjemand gerettet wird und in keinem anderen Namen in die ewige Herrlichkeit hineinkommt, die dann erscheint, wenn alles, was hier jetzt ist, nicht mehr ist. Weg. Ausgeblasen. Vernichtet. Verbrannt. Ja? Das heißt, alles in ihm. Nur wer durch Jesus Christus errettet ist, nur der kommt in jene von Gott geschaffene, wunderbare Welt. Alles in ihm. Das war der Anfang Gottes, der Plan Gottes von Anfang an. Wunderbar. Ja. Das ist ein Reichtum, zu sehen, welch ein Vorrecht das ist, in Jesus so gerettet zu sein. Und ich füge da so ganz bisschen an, wenn du vielleicht schon manchmal gedacht hast, ich hätte gern mehr Retterliebe. Hier fängt sie an. Mehr Liebe zu verlorenen Menschen. Hier fängt sie an. Ohne Jesus tot. Keine Errettung, kein Leben, keine Zukunft, keine Herrlichkeit, nur Vernichtung. Das ist die Wirklichkeit. Das sind Gottes Gedanken. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, jetzt kommt es, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Vorher schon, das ist jetzt. Preis seiner Herrlichkeit ist dann. Puh. Ich gebe zu, dass ich gerade so wieder richtig beginne, mir darüber Gedanken zu machen. Wie wird das sein, wenn wir dort zu seiner Herrlichkeit sein werden? Wie wird das sein, wenn er kommt? Wenn er kommt, auf dem weißen Pferd und aus seinem Mund einschwerend gehen wird, dass die Völker schlagen wird. Nachdem er sich mit seiner Gemeinde aller Zeiten, die dann leben, die verwandelt werden, die aus den Gräbern kommen, die gleichzeitig mit ihm entgegengeführt werden, wenn er dann auf der Erde erscheinen wird. Wie wird das sein? Und dann das Erbe antreten. Eben jenes wunderbare neue Jerusalem, das Gott geschaffen hat für die Seinen, für seine geliebten Kinder. Wie wird das sein? Das ist mein Erbteil. Das ist dein Erbteil, wenn dein Leben Jesus gehört. Wenn du ihn aufgenommen hast. Ist uns bewusst, was das bedeutet. Guten Abend, Udo. Schön, dass du da bist. Sind doch barmherzig bei der Polizei. Wunderbar. Manchmal. Ja, ja, ja. Wie wird das sein, wenn wir das antreten? Ab und zu müssen wir darüber predigen. Ne? Wie sieht es da aus? Und dann würde uns klar werden, es gibt nichts auf dieser Welt. Es gibt kein Leid, keine Nachteile, keine Not, durch die wir müssen, kein Schmerz, den wir erleiden, der dem gleich ist, was dann an Herrlichkeit, Freude und Erfüllung auf uns zukommt. Das ist das Ziel unseres Lebens. Genauer gesagt, dafür leben wir. Um dieses Erbe anzutreten. Hier ist die Vorbereitung. Paulus spricht von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten. Saat ist hier, Ernte ist dann. Und darauf darf sich jeder freuen. Und er darf sich so freuen, dass, wie Paulus sagt, ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die er uns bereitet hat. Kann man nicht vergleichen. Das ist ganz anders. Und ich glaube, dass es in jeder Situation, wo ich denn auch schon mal ängstlich und so mit meinem Leben und diesem vielleicht unzufrieden damit umgehe, ganz anders aussieht, wenn ich weiß, das hat er für mich bereitet. Ein Erbe. Und Erbe ist etwas, das mir gehört. Im Moment kann ich noch nicht drüber verfügen. Und das hat mit dem Plan Gottes zu tun, die Erfüllung der Zeitalter, wie er sagt. Er hat einfach seinen Plan, den er bis zum Ende durchführen wird. Und dann kommt das Erbe für alle. Manchmal denke ich, wie gut haben wir es? Wir sind ziemlich nahe dran, bin ich sehr sicher. Weil einige Aussagen, besonders auch von unserem Herrn Jesus selbst, sehr deutlich darauf hinweisen, dass die Zeit sehr nahe ist. denke manchmal, zum Beispiel die vor Jesus gelebt haben, was haben die viel schwerer als wir. Diese Geheimnisse sind ihnen nicht offenbart worden. Und wir wissen, dieses Erbe gehört mir, verbrieft und versiegelt. Also besser als beim Notar. Ja. Was wissen wir, wie das in Deutschland alles weitergeht? Was kann da noch kaputt gehen? So manchmal sind wir in den letzten Jahrzehnten schon geschüttelt worden. So ein bisschen. Haben wir auch schon manchmal überlegt, ach, soll ich mein Geld doch lieber von der Bank nehmen und irgendwo verstecken bei mir zu Hause oder so. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch ähnliche Gedanken. Vielleicht hat es sogar welcher gemacht. Ja. Aber das ist nur so ein klein bisschen. Ja, das hat ein bisschen zeitliche Bedeutung. Meine Lieben, diese Herrlichkeit ist für uns bereitet. Das Erbe gehört uns. Das ist wirklich sicher, weil er es gesagt hat. Und jetzt kommen die nächsten Verse, dass jetzt keiner sagt, ja, aber wie kann ich das denn richtig wissen, dass das, was da geschrieben ist, auch über das Erbteil, dass das für mich gilt? Jetzt sagt er hier, wie? In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt. Was ist ein Siegel? Ein Siegel ist ein Besitzzeichen. Wer etwas versiegelt, der sagt, das ist mein. Und nur der, zum Beispiel, wenn es ein Brief ist oder ein Dokument, nur der, an den es adressiert ist, nur der darf dieses Siegel brechen. Alles andere ist strafbar. Siegel heißt, in diesem Fall, wer den Heiligen Geist empfangen hat, und der Heilige Geist ist Gott, er selbst ist Gott, wer ihn empfangen hat, der weiß ganz genau, dass dieses Erbe ihm gehört. Das ist sein Siegel, das ist seine notarielle Beglaubung, sage ich jetzt mal, für sein Erbe. Wie?
Bestätigung.
Bestätigung, ja. Wie wir es sagen. Aber das ist, diese Beglaubigung heißt, du hast das Erbe, das wird dir eines Tages gegeben. So, das ist der Heilige Geist. Wie weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Das ist eine wunderbare Sache. Er bestätigt mir immer wieder das Wort Gottes und ich habe Freude daran, wenn das Wort Gottes zu mir spricht. Ob es eine angenehme Botschaft oder eine unangenehme ist, das ist ganz egal. Er redet und sagt, das ist richtig, das ist richtig für dich. Er hat meine Motive verändert. Ich habe früher andere Motive gehabt, als seit der Heilige Geist, Gottes Siegel, in meinem Leben ist. Ganz neue Dinge, die mir wichtig sind. Auch die, die ich schon gesagt habe. Ja, Freude an Jesus. Ein Streben nach Heiligkeit, dass ich möchte, dass er in meinem Leben wirken kann und so weiter. Das zeigt mir, der Heilige Geist ist da, der arbeitet an mir. Er verändert mich von innen her. Das ist tausendmal besser, als wenn ich irgendeinem Gesetz gehorche und sage, ja, das muss ich wohl, macht mir zwar keinen Spaß, sehe ich auch nicht ganz ein, aber ich muss ja wohl, ne, damit ich dann auch das Ziel erreiche. Der Heilige Geist sagt, bitte, tu das. Ja, ja. Er sagt, das ist gut für dich. Das brauchst du. Das lässt dich lebendig sein. Das bewegt etwas in deinem Leben. Das macht den neuen Menschen aus. Und das ist mehr als alles andere. Mehr kann man nicht sagen. Dass Gott selbst in mir wohnt, im Heiligen Geist. Das ist das Siegel. Und er sagt weiter, und jetzt im nächsten Abschnitt, nur in Auszügen, er erleuchtet die Augen eures Herzens, Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Ja, das ist es. Paulus betet dafür. Er weiß, das sind Christen. Er weiß, der Heilige Geist ist da. Aber er betet für sie, dass ihnen die Herzensaugen geöffnet werden. Achten wir neben diesen Augen auf die Herzensaugen, ist uns bewusst, dass das, was die sehen, wichtiger ist als das, was die sehen. Wir sollten nicht zu viel Wert auf unsere Sinne legen. Wir brauchen sie, um hier zu leben auf dieser Erde. Aber dieses, dass mein Herz aufgeht, weil es etwas sieht, was Gott mir bereitet hat. Seine Größe, seine Liebe, die Herrlichkeit seiner Gnade, wie wir eben gesehen haben, die vierfache Erlösung, meine Freiheiten und mein Erbe und so weiter. Die Herrlichkeit dieses Erbes. Beten wir auch dafür, dass mir die Augen geöffnet werden. Dass sein Reichtum, ja, ein Stück meines alltäglichen Lebens ist, mein Reichtum, von dem ich lebe. Und dann sagt er, betet auch dafür, dass die Augen eures Herzens geöffnet werden. Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hast du Kraft? Hier sind 6 Superlative zusammen. Könnt ihr euch zu Hause nochmal durchlesen. 6 Superlative. Und das ist da. Erfährst du diese gewaltige Kraft des lebendigen Gottes? Und er sagt im nächsten Vers, welches die Kraft ist, nämlich die er in Christus hat wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte. Größere Kraft gibt es nicht. Er war tot, richtig tot. Und er wurde lebendig, hat den Tod überwunden. Und das Wort Gottes sagt uns ganz klar, das war nicht nur Jesu Sache. Das bedeutet Auferstehung für alle, die in Christus sind. Auch für sie ist der Tod überwunden. Und er sagt das ja ganz klar. Wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Dieses Leben geht weiter, ist untötbar. Ist gewaltig. Das ist die Kraft. Und die, sagt er, ist deine Kraft. Lass dir nur die Augen dafür öffnen. Red dir nicht ein, red Gott nicht ein, dein Mitmensch nicht ein. Ich bin so schwach. Bist du nicht. Du bist unwahrscheinlich stark. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, die Jahreslosung, meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Ich weiß nicht, wie ihr die verstanden habt. Das versteht bestimmt jeder ein bisschen anders. Vielleicht so. Also, soweit ich kann, versuche ich es in meiner Kraft. Und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann, Herr, deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also da, wofür ich zu schwach bin, ja, dazu, Paulus sagt, nein, lest das mal, 2. Korinther 12. Er sagt ganz was anderes. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wie wohnt die Kraft bei mir, wenn ich schwach bin? Ja, wenn ich schwach sein will und wenn ich sage, ich möchte keine eigenen Kräfte anstrengen, um das zu erreichen, was nur Gott erreichen kann. Nämlich, dass ich so lebe, dass es ihm gefällt. Dass ich Jesus ähnlicher werde, dass ich heilig und unsträflich bin vor ihm. Das kann nur er, ich kann das nicht. Bin dazu nicht in der Lage. Ich brauche ihn wirklich da für jede Entscheidung, für jeden Schritt, für jedes Wort, das ich spreche, dass es kein dummes Wort ist. Und ich sage, in den letzten Tagen habe ich dumme Worte gesagt, die ich bereut habe. Vor Menschen sogar noch. Nein, es ist gut, wenn ich schwach werde, damit ich richtig abhängig bin von ihm. Aber diese Kraft ist immer notwendig in meinem Leben. Es ist seine Kraft der Auferstehung. Dass da, wo ich früher mein Leben gelebt habe, so wie ich dachte, so nach Gutdünken, nach meinen Möglichkeiten, meinem Charakter und so weiter, null mehr ist. Ich sage, Herr, wirklich so wie eine Rebe im Weinstock, ich möchte so mit dir verbunden sein, dass du mein Leben lebst. Du bist mein Leben. Das sagt Paulus, Christus ist mein Leben. Das ist wirklich Kraft. Und die gibt er. Und nun steht hier so gegen Ende dieses ersten Kapitels ein ganz, ganz interessantes Wort. Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Auch wieder etwas, was wir ganz einfach kindlich glauben dürfen. Wir sehen das noch nicht. Dass er wirklich über allem ist. Aber der Tag kommt, wo es offenbar wird. Und dann ist Ende, wirklich Ende aller Entscheidung, Ende aller Gnade für Sünder. Dann ist die Zeit, diese Zeit der Gnade, beendet. Dann wird er seine Macht zeigen. Diese Macht. Wann hat er sie bekommen? Das ist ein Fest, das wir so im Jahresablauf feiern. Vielleicht ist uns gar nicht so bewusst richtig, was dieses Fest bedeutet. Wir feiern immer Himmelfahrt, ne? Und er hat das gesagt, direkt bevor er tatsächlich zum Vater zurückging. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann ist er zum Vater zurückgegangen. Wohin genau? Dann hat er seinen Thron gesetzt zur Rechten des Vaters. Das bedeutet uns vielleicht nicht so viel. Aber die Rechte bedeutet immer Macht in der Bibel. Bedeutet immer Kraft. Die ganze Kraft des Vaters hat Jesus. Er hat gesagt, der Sohn, der Vater richtet niemanden. Alles Gericht hat er den Sohn gegeben. Das ganze Gericht hat der Sohn, Jesus Christus. Er herrscht. Er herrscht. Das ist seine Macht. Und wie herrscht er? Indem er sitzt. Und dieses Sitzen, also das auf dem Thron sitzen, bedeutet Machtposition. Und jetzt springen wir mal in das Kapitel 2 und lesen dort ein ganz erstaunliches Wort, Vers 6. Da sagt er hat uns, nämlich Gott, hat uns mit Christus, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Mit auferweckt? Ja, das kann ich noch verstehen. Denn dies bedeutet, wenn ich mit Jesus vereint bin, in seiner Auferweckung, also mit seiner Kraft angetan, dann kann ich neuer Mensch sein und so leben, wie Gott es gerne möchte, weil ich mit ihm auferweckt bin. Verstehen wir? Alles, was Gott tun möchte, beruht nicht auf meinem guten Willen, beruht nicht auf meiner Anstrengung, meinen Vorsätzen oder so. Es beruht alles auf dem, was er getan hat. Ich brauche ihn dazu. Und das ist ganz wichtig, dass ich das in meinem Alltag sage. Jesus, ich brauche dich dazu. Dass ich mich vorhin hinknie, dass ich bete und sage, Herr, ich brauche dich dazu. Nicht, ich versuche das mal zu machen. Ich werde mich bemühen, mich zu bessern. So was, das bringt alles gar nichts. Gar nichts. Wirklich nichts. Sondern du veränderst mein Herz und mein Verhalten. Du bewegst mich, so zu leben, wie es dir gefällt. Du machst mich eins mit deiner Auferstehung. Denn der Auferstandene ist der, der alles, wirklich alles, nach dem Willen des Vaters getan hat. Seine Macht macht mich fähig dazu. Aber jetzt sagt er hat uns auch mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Ab und zu lässt uns der Apostel Paulus da so reinschauen. Ich denke auch an Kolosser 3, wo er sagt, trachtet nicht nach dem, was auf der Erde, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Finden wir schwer, ne? Findet ihr es nicht schwer, nach dem zu trachten, was droben ist? Denn, sagt er, und wenn er denn sagt, du musst mal, Moment mal, jetzt muss ich mal die Begründung lesen, sonst kann ich das auch gar nicht verstehen. Ich lese das mal vor, aus Kolosser 3. Damit wir es glauben, dass das da wirklich steht. Da sagt er, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser Platz also ist mit Christus in Gott. Wenn er sagt, er hat uns mitsitzen lassen, dann sagt er damit zwei Dinge. So wie Jesus die Macht übernommen hat, haben wir Teil an seiner Macht. Wir sind von ihm nicht zu trennen. Ich möchte Sonntag mehr darüber sagen. In Christus ist dann unser Thema. Wir sind nicht von ihm zu trennen. Wenn er dort sitzt, von dem Vater erhöht und die ganze Macht hat, dann ist diese Macht dazu da, ich habe das in Bezug auf den Teufel schon so gesagt, widersteht ihm. Dann flieht er, der hat Angst. Vor Jesus und seiner Macht in mir. Nicht vor mir. Vor Jesus und seiner Macht in mir und durch mich. Davor hat er Angst. Ich habe Teil an seiner Macht. Das heißt, ich kann Dinge, die er nicht konnte. Paulus sagt, Gott offenbart seinen Sieg durch uns an allen Orten. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, müssen wir sagen, das stimmt. Da ist eine unwahrscheinliche Macht. Da geht einer von Sieg zu Sieg und das Geheimnis ist offensichtlich, Jesus ist mit ihm oder er ist mit Jesus oder er ist bei Jesus. Er lebt aus der Kraft, er hat diese Macht. Und es ist die Macht des Evangeliums, ganz einfach gesagt. Was bedeutet das? Also das heißt, ich sitze mit Christus, weil ich mit ihm vereint bin und habe Teil an seinem Sieg. Und wann immer ich das in Anspruch nehme, wann immer ich sage, Herr, dein Sieg ist mein Sieg, deine Kraft ist meine Kraft, dein Leben ist mein Leben. Sagte ich ja, Christus ist mein Leben, Philipper 1. Ne, dann sagen wir, ja, Sterben ist mein Gewinn. Natürlich geht das auf das ewige Leben, aber das heißt auch jetzt und hier, Christus ist mein Leben. Das ist alles, was ich habe. Und damit habe ich Teil an dieser Macht, die er hat. Das heißt, sitzend in diesen himmlischen Örtern. Also, alles, was dein ist, Jesus, ist mein. Und dann ist es noch ein zweites. Sitzen, das war ja das Thema für heute. Sitzen ist noch etwas. Sitzen ist Ruhe. Setz mich mal hin. Jetzt also über eine halbe Stunde gestanden. Tut mir gut. Also mein Bein, auch alte Beine, 68 Jahre alt. Noch nicht gesagt. Sitzen heißt Kraft sammeln. Ne? Tags ist ja das Normale, dass ein Mensch arbeitet. Das ist heute oft leider habe ich jetzt gesagt, also es ist oft einfach nicht mehr so körperliche Arbeit. Das war früher ganz selbstverständlich. Das ist also 90, 95, an die 100% Arbeit ist körperliche Arbeit. Sitzen ist Kraft sammeln. Mitsitzen mit Christus. Das heißt, ich brauche da meinen Platz in seiner Gegenwart, an der Seite Gottes, um Kraft zu sammeln, Ruhe zu haben. Der Schreiber des Hebräerbriefs wird mit dem fast zwei Kapitel eingehen in seine Ruhe. Lest das mal. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, was meint er da. Erstens, und das ist das Allerwichtigste, kennt ihr den ersten Lebenstag des Menschengeschlechts? Wann wurde der Mensch erschaffen? Am Ende des sechsten Tages. Der nächste Tag? Schabbat. Ruhe. Der erste Lebenstag des Menschen ist Ruhe. Darum steht das hier. Sitzen. Empfangen. Den Reichtum sehen. Sich darüber freuen. Sagen, das steht mir zur Verfügung. Wow, ich setze mich und freue mich einfach mal daran und sammle Kraft. Das ist es, was Gott möchte. Sammle Kraft, nimm das. Ja? Du versuchst, ohne das zu gehen. Kein Wunder, wenn Versagen folgt. Wenn irgendetwas schief geht. Wenn du hinterher merkst, verlorene Zeit. Falsche Wege, Umwege, die ich gegangen bin. Hey, was habe ich da zerstört? Du hast dich nicht vorher gesetzt. Du hast nicht Kraft gesammelt. Hast nicht teilgenommen an dieser Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Du bist dir deiner Erwählung nicht bewusst gewesen. Und hast deswegen öfter mal gezweifelt. Du bist deiner Errettung, deiner Erlösung nicht bewusst gewesen. Hast Angst gehabt vor dem Teufel. Warst vielleicht leichtsinnig in Versuchung, Sünde nicht ernst genommen oder zu ernst genommen. Wenn sie passiert ist, weiß der Teufel auch sehr gut, der Verkläger unserer Brüder, sie überernst zu nehmen. Siehst du, da kommst du nicht wieder raus. Das hast du gemacht, da kommst du nicht wieder raus. Auch das. Ja. Und so weiter. Alles, weil ich nicht saß. Ob das in unser Moralgefüge hineinpasst. Wir müssen ja jetzt Schwäbisch, schaffe Häusle bauen. Ne? Also es sollen auch Leute geben, die Häusle bauen. Ne? Ja, muss es. Aber das ist nicht der Lebensinhalt. Das ist ein Teil des Lebens. Wichtiger, wenn man leben will auf dieser Erde. Aber das ist nicht alles. Ruhe. Zur Ruhe kommen. Eingehen in seine Ruhe. Das sind Schritte. Das fällt uns vielleicht, weil wir in einer Zeit leben, die von allen Seiten uns behämmert mit allen möglichen Anforderungen und Angeboten. Manchmal mehr Angebote als Anforderungen. Und die meisten oder ganz viele sind überflüssig. Sind gar nicht wichtig für mich. Wenn ich nicht vorher in die Ruhe eingehe, werde ich durchs Leben hetzen. Und werde diese Kraft nicht erfahren und werde mir meiner Erwählung nicht bewusst sein und kann die vierfache Erlösung immer wieder gar nicht sehen und vergesse, dass ich ein Erbe Gottes bin, in alle Ewigkeit, in einer Herrlichkeit, wie er hier sagt, der Reichtum der Herrlichkeit meines Erbes, und vergesse auch, dass ich einen Chef in meinem Hause habe, der Heilige Geist, der in meinem Geist wohnt. Da werde ich das alles nicht sehen. Und was ich mache, das wird dann sehr menschlich sein. Und wenn wir uns schon ein bisschen erkannt haben und unsere Schwächen wissen, dann erkennen wir das dann in den Situationen wieder. Merken das ganz genau. Und das fing da an, wo ich mich nicht gesetzt habe. Es ist nicht umsonst, dass Paulus das am Anfang dieses Briefes und der meisten Briefe, Römer, Korinther, Kolosser und so weiter, erstmal den ganzen Reichtum des Christus entfaltet. Das, was Jesus uns schenkt, was uns einfach schenkt, aus lauter Gnade, zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Um uns zu sagen, versuch es nicht, aus deinen Fähigkeiten, mit deiner Bemühung, vielleicht unter Gesetz heraus, Gott zu gefallen. Du schaffst es nicht. Er gibt dir, so wie war, mein einer Sohn ist Automechaniker, der wird nie mit seinen Fingern rangehen. Ja. Sagen, ich repariere jetzt, der ist im Moment jetzt dabei, hauptsächlich Lastwagen zu reparieren. Sondern er braucht die richtigen Werkzeuge. Hier sind sie. Versteht das richtig, ne? Mit Werkzeugen ist einfach. Ich kaufe mir das oder lass es mir zur Verfügung stellen, wende das an, wenn ich es denn gelernt habe. Das ist einfach. Aber hier diese geistlichen Segnungen in himmlischen Gütern, das muss man lernen. Das ist auch etwas Training, muss ich sagen. Aber ein ganz wesentlicher Teil ist Sitzen. Wir laufen los und merken, wow, der Weg war falsch. Umdrehen, versuchen es in eine andere Richtung, lassen uns von diesem oder jenem beraten, merken, oh, das war auch nichts. Ja, und so werden wir unsicherer und unsicherer, auch manche. Oder etwas unempfindlicher und gleichgültiger, haben vielleicht auch diese Ziele, die wunderbaren Ziele, die Gott für unser Leben hat, die er hier zeigt, gar nicht mehr so richtig im Auge. Dass wir heilig und unsträflich vor ihm sein. Dass wir mit ihm dieses ewige, herrliche Erbe erreichen, wo er uns belohnen will für dieses Leben, das er uns geschenkt hat. Wir sind reiche Leute. Keiner denke, dass er arm ist. Dann kann ich nur sagen, bete für ihn, dass er die Augen eures Herzens erleuchte. Bete selbst auch dafür, dass Gott dir die Augen erleuchtet. Wie er das macht, das ist seine Art. Also bei mir ist es vor vielleicht 1,5 Monaten passiert, durch ein Lied, das ich gelesen und gesehen habe. Ich sagte, ja, das ist es. Wenn er wiederkommt, wird alles offenbar werden. Das Lied hieß, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt. Und da fiel so dieses Vorläufige, dieses Nebensächliche, dieses, ja, wie kommst du hier mit allem fertig? Das fiel mit einmal alles in sich zusammen. Ja, darauf kommt es an. Dann bereit zu sein, wenn er wiederkommt. Und das Leben so zu leben, dass er seine Freude an mir haben kann. Das ist das einzig richtig Wichtige auf dieser Erde. Davon geht kein Druck aus. Denn treu ist er, der euch berufen hat. Wisst ihr, wie der Vers weitergeht? Er wird es auch tun. Genau. Er wird es auch tun. Also zu dem, was er mir aufträgt, diese Berufung, gibt er alles, was ich brauche. Ich muss es nur nehmen, muss mich setzen. Setzen wir uns. Ja. Schön, dass ihr alle sitzt. Sitzt auch mal zu Hause. Nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit. Fangt mal an zu staunen. Denkt mal drüber nach. Ja. Es ist nicht so, dass immer gleich die große Erleuchtung, die große Freude kommt. Das ist nicht automatisch so. Wir sind manchmal vielleicht innerlich so, ich weiß nicht, ob das welche kennen, die Älteren bestimmt, wenn man so einen Tag richtig viele Dinge liefen oder vielleicht irgendwo ein Konflikt schwelt oder auch auf uns sowas, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, richtig draufgeschossen wurde, ja, auch von anderen Leuten oder ich mal richtig versagt habe, dann kann ich nicht gleich schlafen. Geht euch das auch so? Ja? Denn bewegt sich noch alles. Es muss auch erstmal dieses, ich mache das schon, ich mache es so, ich versuche es, ich bemühe mich, wird schon werden, das muss auch mal erstmal zur Ruhe kommen. Es muss Ruhe einkehren. Aber dann ist auch wichtig, dass ich nicht irgendetwas, nichts Mystisches oder so, sondern dass ich wirklich in die Bibel schaue. Was ist mein Reichtum? Was ist meine Macht? Was ist mein Sieg? Was ist meine Zukunft? Wer ist mein Führer, der in mir lebt? Also das sind so gewaltige Dinge. Nie vergessen, bitte. Ja, am besten jeden Tag. Das schenkt uns Gott. Wünsche ich mir für mich auch.
Amen.